Einführung zum Schreibwettbewerb Vital Wildmann 2021 von Inga Ingold. Essen hat für den Menschen eine grundlegende Bedeutung. Zitat: In seiner ursprünglichen Form ist Nahrung der Anfang von allem. Menschen müssen sich ernähren, nach der Geburt verlangt das Nahrungsbedürfnis, als erstes gestillt zu werden. Die Nahrungsaufnahme ist zugleich eine kulturell gestaltete Situation. Gefüttert zu werden, die erste soziale Erfahrung, die ein Kind erlebt. Leben beginnt also, physisch wie gesellschaftlich, mit dem Bedürfnis nach Nahrung. Wie es befriedigt wird, gibt Auskunft über unsere grundlegenden sozialen Strukturen. Gesellschaften sind, wie sie essen, könnte man in Anlehnung an Ludwig Feuerbachs bekannten Spruch »Der Mensch isst, was er isst« formulieren. Zitat Ende. Das gemeinsame Essen an einer Tafel ist eine weitere soziale Grunderfahrung, unabhängig von Alter, Stand, Land und Zeit. Dem französischen Gastrosophen Brillat Savarin ging es dabei, Zitat, »vor allem um ästhetische Aspekte, eine Art Esskultur, die Vielfalt und Verfeinerung von Genüssen, den Umgang damit und die Teilhabe daran«, Zitat Ende. Aber es existiert natürlich auch die Kehrseite, wie Abneigung, Mangel, Tabu und Exklusion. Zitat: Mahlzeiten sind außerdem ein wichtiger Faktor in der Wahrnehmung von Zeit. Ob als singuläres Ereignis oder im alltäglichen Leben, als in zu festgelegten Zeiten wiederkehrendes Ritual. Essen kann aus historischer Perspektive betrachtet werden oder als persönliche Erinnerung fungieren. Zitat Ende. Generell lässt sich sagen, Zitat, Essen war immer eine besondere Lust- und Leitquelle menschlicher Existenz, bedeutete Genuss und erregte Ekel, förderte Gemeinschaft und Individuation, stiftete Krieg und Frieden, war Zeichen der Liebe und des Hasses, spiegelte Armut und materiellen Wohlstand, diente als Integral des Alltags und des Festtags, fungierte als Herrschaftsinstrument und Sozialisationsmittel, Medium und Experimentierfeld sinnlicher, sozialer und ästhetischer Erfahrungen und Sehnsüchte. Nicht zuletzt war das Essen immer auch ein Mittel der Erkenntnis. Zitat Ende. Bei der Beschäftigung mit der Darstellung des Essens in der Literatur stieß ich auf die interessante Untersuchung der Germanistin und Psychologin Tanja Rutke, Kulinarische Lektüren vom Essen und Trinken in der Literatur, Bielefeld 2014, die auf einer Vorlesung der Privatdozentin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg im Wintersemester 2012-13 basiert. Sie geht schwerpunktmäßig in historischer Reihenfolge vor und beginnt mit den Märchen. Rutke macht darauf aufmerksam, dass Essen und Trinken einen hohen Stellenwert in den Märchen aller Kulturkreise haben. Hunger, Mangel an Nahrung, Armut sind in vielen Märchen der Realität entsprungenes, aktuelles Problem, aus dem ein dringendes Streben nach Wohlstand, sorgenfreiem Leben und der Traum vom Schlaraffenland und Tischlein deck dich resultieren. So werden etwa Hänsel und Gretel von den Eltern in den Wald geschickt, weil die Familie nichts mehr zu essen hat. Das Knusperhaus der Hexe ist ein typisches, kindergerechtes Schlaraffenlandmotiv, ähnlich wie später in der Romantik die süße Landschaft und der Augenschmaus in E.T.R. Hoffmanns Kunstmärchen Nussknacker und Mausekönig. In den modernen Märchen unseres Wettbewerbs wird nicht der Mangel thematisiert, sondern der Überfluss bzw. die Fülle und Qualität der präsentierten Speisen des Abendbrottisches. Für unser Thema relevant ist das von Tanja Rutke im Anschluss an die Märchen behandelte barocke Schauessen an großen Tafeln. Diese Festbankette des Adels zu Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen oder politischen Ereignissen wie Krönungen und Friedensschlüssen mit erlesenen Speisen, einer Überfülle des Angebots und einer Lust an der Inszenierung, oft angereichert mit Schauspielaufführungen, Turnieren, Musik, Feuerwerk, dienten dazu, den Reichtum und die Macht des Einladenden zu demonstrieren. Als Gegenstück zur höfischen Völlerei zeigt Grimmelshausen im Simplicissimus das hungernde Volk. Die Tendenz zur Schaustellung von Macht und Reichtum mit Hilfe üppiger, um nicht zu sagen verschwenderischer, maßloser Festtafeln setzt sich meiner Ansicht nach in der großbürgerlichen Schicht fort und findet ihren Ausgang in Thomas Manns Buddenbrooks und Zauberberg. Zitat: Bei den Mahlzeiten selbst oder vor der Kulisse des Esstisches erfahren wir etwas über wirtschaftliches Gedeihen und Niedergang. Die Mahlzeit fungiert als soziales Zeichen. Die Art und Weise der Nahrungsaufnahme bzw. der Zustand der Esswerkzeuge und des Verdauungssystems der Familienmitglieder veranschaulichen die Verhältnisse zwischen ihnen und der Gesellschaft. In der Verfallsgeschichte der Familie erfahren wir durch die konsumierten Lebensmittel, wie die Romanfiguren zu dem stehen, womit sie konfrontiert sind. Zitat Ende. Krankheiten und Dekadenz beeinträchtigen den Genuss des üppigen Essens und signalisieren mangelnde Lebenstüchtigkeit. So haben Thomas und Hanno Buddenbrook massive Zahnprobleme, die bei ersterem letztendlich zum Tode führen. Und Christian Buddenbrook reagiert auf Essen im Übermaß mit Unwohlsein, Erstickungsanfällen und Ekel. Die arme Cousine Tilda dagegen isst sich bei den reichen Verwandten ohne Probleme über die Maßen satt. Im Zauberberg wiederum hat der maßlose, gierige Genuss, der Heißhunger der Kranken, Zitat, zum einen die Funktion, im Übermaß für die eigene Erhaltung zu sorgen, zum anderen wird hier der Angst vor dem Tod der übertriebene Genuss entgegengesetzt. Zitat Ende. Die Facette des Ekels vor dem Essen setzt sich bei Franz Kafka fort. Die Erzählung Die Verwandlung, Zitat, präsentiert wohl als einzige von Kafkas Erzählungen eine vollständige Familienszene mit Vater, Mutter, Schwester und Sohn. Sie zeigt Essen als wichtigen Akt innerhalb der Familie, als Symbol der Exklusion und Inklusion. Zitat Ende. Infolge der zunehmenden Isolierung reagieren sowohl Gregor Samsa in Die Verwandlung als auch der Hungerkünstler in Kafkas gleichnamiger Erzählung mit Essstörung und Ekel vorm Essen. Bei Gregor Samsa und in Kafkas Brief an den Vater kommt noch der Generationenkonflikt hinzu, ebenso wie in der zeitgenössischen Literatur, zum Beispiel in Hans-Ulrich Treichels Der Verlorene, wie Beatrice Wägner in ihrem Essay von Blutwürsten und Miesmuscheln, aufgetischte Nachkriegskonflikte in Hans-Ulrich Treichels Der Verlorene und Birgit van der Beekes Das Muschelessen aufzeigt. Als moderne Varianten der Essstörung führt Tanja Rutke die Hauptfiguren von Ludwigsfels Ein Unding der Liebe und Katrin Duves Dies ist kein Liebeslied an. Bei ihnen, Zitat, steht die Art der Nahrungsaufnahme mehr oder weniger im Mittelpunkt des Erzählten. Das heißt, die Protagonisten sind sich der Tatsache sehr wohl bewusst, dass sie ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben. Es wird zum Lebensproblem, das eng mit dem Alltag und unerfüllten Sehnsüchten verquickt ist. Zitat Ende. Als eine weitere Variante des festlichen Essens an einer gepflegten Tafel behandelt Tanja Rutke die Tafelkultur und das Tischgespräch im Realismus, der sich bekanntlich auf den Alltag des Menschen fokussiert. Wie dargestellt in Theodor Fontanes Frau Jenny Treibel und Effi Briest. Die Bedeutung des Gesprächs zur Charakterisierung der Protagonisten steht im Mittelpunkt und nicht das Essen, das ebenso wie beim Adel kaum thematisiert wird. Bei Jenny Treibel werden lediglich die Gerichte Ragoffin, Hammelrücken und gemischtes Eis, Panaché, kurz erwähnt. Zitat, so wird bei diesem Essen, dem Weihnachtsessen bei Oberförster Ring in Effi Briest, jeder durch sein Verhalten bei Tisch charakterisiert und kommentiert auf ebenso typische Weise das Verhalten des anderen. Bezugsrahmen dabei ist die gesellschaftliche Ordnung, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn mehr oder weniger dagegen verstoßen wird. Tafelkultur und Tischgespräch spielen auch in unseren Beiträgen eine große Rolle. Im Rahmen des Realismus werden zudem der Genuss von Alkohol und das Essen in Gasthäusern thematisiert. So darf im Haus des Oberförsters Ring beim jährlichen ritualisierten Weihnachtsessen die Punschbowle nicht fehlen, die zuvor schon in der Romantik bei E.T.R. Hoffmann und der Champagner bei Jean-Paul besondere Preisung erfuhren. Auch in den Geschichten unseres Wettbewerbs werden Sekt, Champagner oder Wein eine belebende und entspannende Wirkung zugeschrieben. Gasthausszenen finden sich in Effi Briest, in Fontanes Irrungen Wirrungen, in Theodor Storms Schimmelreiter, in Gottfried Kellers Kleider machen Leute und Romeo und Julia auf dem Dorfe. Vor allem bei Keller hat das Kulinarische einen hohen Stellenwert. Die Mahlzeit ist bei ihm zwar gelegentlich auch Prunk- und Staatsmahlzeit, aber ihr eigentlicher Sinn, den Gaumen zu erfreuen und den Magen zu füllen, den Menschen zu laben und zu stärken, des Menschen Gemüt und seinen Leib in gleicher Weise zu kräftigen. Dieser Sinn wird von Keller nie vergessen. Im 20. Jahrhundert findet sich die proletarische Variante des Gasthausessens, zum Beispiel in Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz. Das Kochen als Kunst erscheint laut Rutke im 20. Jahrhundert besonders in Tanja Blixens Babettes Fest und Martin Suters Der Koch und zuvor in gewissem Maße schon bei Heinrich Heine, der vor allem die Unterschiede der Nationalküchen hervorhob. Platz 1 die französische Küche. Bei Blixen und Suter sind die Hauptfiguren solche, die sehr gut kochen können. Zitat: Die Kochkunst ist dabei ein wichtiger Teil der Identität der Figuren, da jede sie in einem fremden Land ausübt. Die Verbundenheit mit dem Herkunftsland der Heimat und die Anforderungen der neuen Umgebung wirken sich unmittelbar auf ihre Tätigkeit aus. Ein weiterer Aspekt, der eine erhebliche Rolle spielt, ist die Wirkung der von ihnen zubereiteten Speisen auf die Essenden. In Tanja Blixens Gourmet-Novelle stellt das von Babette zubereitete Menü den Wendepunkt dar. Hier offenbaren sich die entscheidenden Gegensatzpaare. Die karge, freudlose Küche der norwegischen Pietistengemeinde, Stockfisch und Biersuppe, und die erlesene französische Hochküche Babettes, Festmahl mit Schildkrötensuppe Blini Demidoff, Caille en Sarcophage und Trauben, Pfirsichen und frischen Feigen, begleitet von Amontillado, Clos Vougeot und Veuve Clicquot 1860. Die Verwandlung der zerstrittenen, missgünstigen Gemeinde in eine harmonische, liebevolle Gemeinschaft durch die Wirkung des stimulierenden Essens und Alkohols. Assoziationen mit Hexensabbat und bakanalischem Moment, Heidentum. Und Allusionen auf das Abendmahl und die Hochzeit zu Kana. Das Kochen wird zur Kunst erhoben, die Köchin zur Künstlerin. Zitat: Aber im Unterschied zu all den Werken, die unsterblich und ewig sein wollen, erfüllt sich das Kunstwerk des vollkommenen Essens in seinem eigenen Untergang. Es wird damit zu einer Provokation des Unsterblichkeitswillens der anderen Künste. Wie sich der Geist an der vergnügten Tafel mit dem sterblichen Körper versöhnt, versöhnt sich die Kunst im vollkommenen Essen mit ihrer eigenen Vergänglichkeit, sagt der Germanist Peter von Matt. Zitat Ende. Ein weiteres Kapitel in Tanja Rutkes Werk widmet sich dem Essen im religiösen Kontext, hierbei vor allem dem christlichen Abendmahl und jüdischen Traditionen, wie sie vor allem Heine beschrieben hat. Das Wunder von Kanaan, bei dem Jesus bei einem Hochzeitsessen Wasser in Wein verwandelt, das auch Tanja Blixen erwähnt, oder die Schilderungen eines Leichenschmauses bzw. eines feierlichen Gedenkessens, wie sie in zwei unserer Beiträge stattfinden, behandelt Rutke nicht. Des Weiteren fehlen Darstellungen von Essenseinladungen und Zelebrieren von Gastlichkeit im heutigen bürgerlichen Milieu, entweder zu Hause oder im Urlaub, im Hause oder auf der Terrasse oder im Garten, im Sonnenschein oder bei Kerzenlicht, wie man sie häufig in zeitgenössischen Filmen aus Skandinavien, Frankreich, Italien und Griechenland, in einem Spektrum von Dinner for One über die Oscar-prämierte Verfilmung von Babettes Fest, César und Rosalie mit Romy Schneider, Yves Montand und Sami Frey, bis zu Das große Fressen sowie, last but not least, unseren Wettbewerbsbeiträgen findet.